Structures are my best friends und mein Name ist Christian Drastil. Ich bin der Host der Zertifikate-Podcasts auf Audio CD.at. In Kooperation mit dem Zertifikate-Forum Austria und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, von Tobel und Dadat gibt es monatliche Podcasts zum Zertifikatemarkt in Österreich, stets am Verfallstag. In der aktuellen Ausgabe 0624 geht es um Österreich braucht eine breite Kapitalmarktbewegung. Das war das Fazit einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Zertifikate Awards Austria 2024, die unter dem Motto begeistert investieren gestanden sind. Ich werde die Tonspur dieser Podiumsdiskussion hier real life bringen. Es sprachen Lara Hartmann, Christoph Boschan, Fritz Mostböck und ich. Wir waren uns einig, dass man einige Hürden für private Anleger rasch beseitigen kann. Konkrete Ideen inklusive. Moderator war Philipp Arnold und er wird jetzt gleich die Runde nochmal näher vorstellen. Los geht's.
Herzlich willkommen zur heutigen Podiumsdiskussion. Und wir haben uns passend zum Motto des Kongresses einen Titel überlegt und möchten darüber diskutieren, wie wir mehr Menschen für den Kapitalmarkt begeistern können. Und da ist vielleicht als Einstieg eine aktuelle Umfrage, das Ergebnis einer aktuellen Umfrage, ein positiver Einstieg, der Mut zur Hoffnung gibt und uns genug Diskussionsstoff. Das Aktienforum, die Wiener Börse und die Industriellen Vereinigung haben vor kurzem eine Studie veröffentlicht, zum Wertpapierbesitz der Österreicherinnen und Österreicher. Und da ist rausgekommen, dass 27%, also 2,1 Millionen Menschen in diesem Land, ein Wertpapier besitzen und dass weitere 21% zumindest Interesse zeigen, in Wertpapiere einzusteigen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, wir haben noch immer fast 3/4 in diesem Land, die keine Wertpapiere besitzen. Aber das Positive ist, wir sehen Potenzial und wir sehen auch hier als Branche einen großen Rückenwind, dass es immer mehr Interesse für Wertpapierbesitz gibt. Und wir wollen heute darüber diskutieren, wie wir die Leidenschaft entfachen können, insbesondere auch einen Blick auf die jungen Anlegerinnen und Anleger werfen und auch beleuchten, wie Finanzbildungsinitiativen oder volkswirtschaftlicher Wohlstand davon abhängig ist, dass wir eine positive, eine gute Kapitalmarktkultur in diesem Land haben. Und da haben wir eine hochkarätige Podiumsdiskussion heute. Ich darf zu meiner Linken Lara Hartmann begrüßen. Frau Hartmann ist Absolventin des Masterstudiengangs Digital Business Communication und Investor Relations Managerin beim Flughafen Wien. Herzlich willkommen. Zu Ihrer Linken der allseits bekannte CEO der Wiener Börse, Christoph Boschan, wortgewaltiges Sprachrohr für den Kapitalmarkt, würde ich sagen, und wir freuen uns sehr, dich heute am Panel zu haben. Ja, Christian Drastil, trotz seines jugendlichen Alters auch schon ein paar Jahrzehnte lang Medienschaffender in Österreich, eng mit dem Kapitalmarkt verbunden und auch so etwas wie der Social Media Pionier, wenn es um Finanzmarkt geht. Herzlich willkommen, Christian. Und Friedrich Mostböck, Chefvolkswirt der Erste Group und Initiator der Kapitalmarktinitiative Austria, der uns heute auch einige Insights dazu zeigen wird, wieso es aus volkswirtschaftlicher Sicht so wichtig ist, dass wir mehr Menschen für den Kapitalmarkt begeistern. Herzlich willkommen, Herr Mostböck. Ja, erster Themenblock dürfen wir mit dir starten, Lara. Es geht natürlich um das Thema anschließend an den Vortrag, den wir zuerst gehört haben. Es ist eine Begeisterung junger Menschen für den Kapitalmarkt da. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Und kann man sagen, dass mit der Generation Z eine Generation heranwächst, bei der Vorsorge wieder im Trend liegt?
Ja, auf jeden Fall würde ich so sagen. Also gerade auf deinen letzten Input bezogen. Ich persönlich, aber auch viele eigentlich in meiner Generation, wir reden hier von Generation Z, sind wieder am Kapitalmarkt oder sind am Kapitalmarkt tätig, primär zur Altersvorsorge, aber auch um finanziellen Wohlstand und Absicherung zu sichern. Einfach primär auch Investment als Vermögensaufbau zu sehen, um sich so egal ob das jetzt eine Wohnung ist, leisten zu können oder einfach auch ein Depot oder ein Asset-Portfolio aufzubauen, damit das Geld den Wert nicht verliert. Wir haben es jetzt bei der Inflation gesehen, es ist relativ schnell gegangen, alles wird teurer, Geld wird weniger wert. Schlussendlich ist es wichtiger, dass man den Wert probiert zu erhalten. Auch wenn man irgendwie an Familie denkt, dass man da vielleicht vorausdenkt und sich absichert in der Hinsicht, aber auch gerade an die Pension denkend, ist sehr wichtig. Und das Einkommen von heute ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem Einkommen von vor 20 Jahren. Also wenn ich da an meine Eltern oder auch an meine Großeltern denke, verdienen wir jetzt sicherlich mehr, aber es ist nicht gleichzusetzen, einfach weil Einkommensungleichheiten, dann die Lebenserhaltungskosten sind enorm gestiegen. Da diskutiere ich immer wieder mal mit meinen Eltern drüber, wenn sie meinen, du verdienst doch eh so viel Geld, das klingt so wichtig, was du machst. Und wenn ich ihnen dann vorrechne, was so meine Fixkosten sind, dann sind sie ganz baff, weil sie halt irgendwie nie, nicht einmal annähernd solche Lebenserhaltungskosten hatten. Und ja, vielleicht ein bisschen so ein Input zur Gen Z. Das sind eben 14- bis 28-Jährige laut Statista. Es variiert sehr, also manchmal sind es 5 Jahre weniger, manchmal sind es 5 Jahre mehr. Auch bekannt als Digital Natives. Sie wachsen also mit dem Internet und Social Media auf. Also ist das einfach etwas, das ist von Tag 1 prinzipiell da. Man kennt das. Man hat das Handy ständig irgendwie in der Hand. Man ist ständig erreichbar. Und das spiegelt sich auch ein bisschen, wenn es um das Thema Kapitalmarkt geht. Also angefangen von der Informationsbeschaffung bis über die Ausführung, dass man bei Online-Brokern ein Depot eröffnet und da Aktien kauft und nicht noch irgendwie in die Bank geht. Bei einem Berater lässt sich beraten, kauft dann vielleicht Aktien, wertet die noch aus, sondern es geht alles zack, 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 viel, viel schneller. Und gleichzeitig, du hast das ja schon angesprochen, dass ein Viertel oder gut ein Viertel investiert, aber sagen wir jetzt mal 3/4 nicht unbedingt. Das spiegelt sich auch relativ gut im Freundeskreis und im Bekanntenkreis wieder. Also ja, es gibt Gen Zettler, wenn man so sagen möchte, die bereits investieren, weil sie halt, sage ich jetzt einmal, an die Zukunft denken und sich absichern wollen. Gleichzeitig gibt es aber auch Personen in der Altersgruppe, die nicht investieren, weil sie entweder sagen, sie haben kein Geld oder auch irgendwie die Annahme haben, dass sie noch genug Zeit haben. Und wenn ich mir jetzt so denke, dass die Generation bis 28 eigentlich schon geht, also so Jahrgang 1996 um und um, frage ich mich schon ein wenig, wo dann auch die Zeit ist, weil ich weiß nicht, wie oft ich mich mit meinem Partner darüber unterhalte, wie wir uns das Eigenheim leisten. Und spüre einen enormen inneren Stress, dass ich dann eigentlich schon jetzt 26 bin, bald 27 und wie soll das gehen? Und dann sind wir halt wieder bei dem Thema, dass wir Geld anlegen müssen und so uns das Ganze dann ersparen und leisten wollen und können hoffentlich auch.
Aber man merkt da auch schon eines bei dem, was du erzählst, dass die jungen Menschen offensichtlich wieder über Geld auch reden. Das war in anderen Generationen ja teilweise verpönt war, nicht jetzt unbedingt in der Kapitalmarkt-Community, aber dass einfach mehr über Geld gesprochen wird, dass es präsenter ist. Das sind sicherlich auch Influencer dafür verantwortlich, dass das Thema in YouTube, auf Instagram eben gespielt wird. Und ich würde das gerne ganz kurz aufgreifen, weil das müsste ja auch dem Wiener Börsechef gefallen, dass die Anzahl der Wertpapierbesitzer mehr wird und vor allem, dass offensichtlich junge Kapitalmarktteilnehmer auf den Markt drängen.
Ja, selbstverständlich. Wir sind unter uns weitgehend, ne? Deswegen kann ich ein bisschen Salz in die Suppe packen. Also ich möchte ausdrücklich widersprechen. Ihre Generation ist die chancenreichste, die wohlhabendste, wahrscheinlich auch die reichste. Jedenfalls, ich glaube, es ist auch nicht nur mein anekdotisches Empfinden, da ich jetzt 20 Jahre älter bin. Ich glaube, die Statistik ist auch eindeutig. Nicht zuletzt werden sie Erben in einem nie vorher dagewesenen Ausmaß. Ein Engagement auf dem Kapitalmarkt ist, glaube ich, auch Teil dessen. Ja, also es gibt schlicht die Kapazität anzulegen. Ja. Dann sitzt denen natürlich das Pensionsthema im Nacken. Ich glaube, das ist immer mehr verbreitete Einsicht, ja, wie viele tatsächlich berufstätige dann einen Pensionisten, einen Pensionär zu finanzieren hätten. Vor 20 Jahren, als ich ins Geschäft eingestiegen bin, waren es, naja, 4, die einen finanzierten. Heute sind es 3. Wenn ich in Pension gehe, in 20 Jahren sind es noch 2. Es gibt andere Berechnungen, die sind noch viel radikaler. Also es ist absehbar, dass rein statistisch jeder seinen eigenen Pensionisten kriegt. Ja. Und dass das natürlich nicht funktioniert. Also das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist eine gewisse Ignoranz, weil es tatsächlich auch eine sehr wohlhabende Generation ist natürlich. Ja. Und klar, bei denen, wo das Erbenthema auch so überbordend vorhanden ist, die müssen natürlich auch nicht. Ja. So, jetzt bin ich aber völlig abgekommen. Du hattest ja was anderes gefragt.
Du hast es perfekt beantwortet, aber ich kann gleich mit einer Folgefrage fortsetzen. Wenn wir über Begeisterung für den Kapitalmarkt sprechen, und jetzt bist du ja jemand, der auch Menschen motivieren kann, der mit seinem Auftreten Leute begeistern kann, was siehst du, wäre der Schlüssel für Politik, aber auch für die Teilnehmer des Marktes, hier für Begeisterung zu sorgen, um eben mehr Menschen zu motivieren, an den Kapitalmarkt zu gehen?
Ja, also interessante Frage, deswegen, weil sie natürlich die Frage nach grundsätzlichen Motivationsprinzipien, jetzt hat man ja nur Schock und Awe, also ja klar, Angst kann immer ein guter Motivator sein, noch besser wäre natürlich eine intrinsische Motivation, dass die Leute selbst drauf kommen. Das geht, glaube ich, über Financial Literacy gut, ja, aber auch das eine Binse, ich meine, jetzt müssen wir uns nicht auch noch das tausendste Mal gegenseitig erklären, ist Financial Literacy Bildung, ja, na klar, Finanzbildung zahlt sich aus, wenn man Chancen wahrnehmen kann, sie ist auch der beste Anlegerschutz, aber ganz ehrlich, ist auch so ein Wohlfühlthema, ja, wenn du Finanzbildung sagst, egal mit welchem Politiker, welchem Stakeholder du sprichst, ja, dann nicken alle klar, Finanzbildung, kann niemand was gegen haben, von rechts nach extrem links, ja, und wichtiger ist dann das Handeln, und da, ja, ist es, scheint mir doch auch, nicht falsch verstehen. Wir sind bei der Finanzbildungsinitiative vorangekommen. Der Bundesminister hat sich das ja auch zu eigen gemacht und ist ja eigentlich das einzige Thema aus der aktuellen Legislatur. Der Blümel hat es damals initiiert und der Brunner hat es wirklich auch mit seiner Unterstützung fortgesetzt. Da muss man mal auch anerkennend sagen, das ist gut. Aber, und das wäre meine große Warnung, jede Financial Literacy Initiative erscheint mir mittlerweile auch immer so ein bisschen als so ein Notvehikel, ja. Wenn die Leute Skin in the Game hätten, dann sind sie ohnehin gebildet. Ja, die ganzen Finanzbildungsinitiativen, die wir hier diskutieren, die sind ja absurd in den entwickelten Kapitalmärkten. Also versucht doch mal mit den Schweden, mit den Schweizern, mit den Norwegern, mit den Amerikanern unsere Finanzbildungsinitiativen zu diskutieren. Die lachen sich ja tot, ja, weil sie das für überflüssig empfinden. Und das zeigt doch irgendwie, wo der Schlüssel liegt. Skin in the Game, die Leute müssen sich engagieren und dann nehmen sie ihre Verantwortung auch wahr. Und ja, also
Trockenschwimmen allein wird es nicht ausmachen. Ja, was du sagen willst, es geht darum, aktiv zu werden, zu handeln, selber Erfahrungen zu machen, eigentlich auch das, was du gesagt hast.
Also der Anreiz, und ich meine, dann sind wir wieder bei der Behaltefrist oder bei sämtlichen Maßnahmen, die wirklich die Leute dann auch aktivieren im Tun und im Handeln, ja. Und dann kommt die Bildung, glaube ich, auch automatisch mit, ja.
Ja, Finanzbildung ist ein gutes Stichwort. Christian, wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Du begleitest den Kapitalmarkt seit 30 Jahren in diversen Positionen in der Medienlandschaft. Du hast ein tägliches Podcast-Format zum Kapitalmarkt. Das ist der erfolgreichste Finanzpodcast in Österreich und auch über die Grenzen hinaus sehr bekannt. Das ist ein gewichtiger Beitrag zur Finanzbildung. Und da würde mich natürlich interessieren, wie hast du es geschafft, in all den Jahren Leser und jetzt Hörer für das Thema zu begeistern? Und was sind die wichtigsten Lehren daraus?
Also zunächst einmal danke, dass du mich zweimal jung gemacht hast in der Anmoderation. Und ich bin 37 Jahre am Markt, nicht 30 mittlerweile. Ein Wahnsinn, was hat sich verändert? Ich war früher in einer Bank Mitarbeiter, habe das gerne gemacht, habe dort gelernt, sehr jung auch Skin in the Game gelernt. Und dort sind die Kunden gekommen und wollten wissen, warum eine Wienerberger steigt und nicht, wie der Zinseszins funktioniert. Und dort sind wir heute wieder. Ja, ich hätte den Christoph bei seiner Jahresbilanz-Pressekonferenz mit dem Heimo Scheuch am Podium umarmen können, als er gesagt hat, Kinder, wir brauchen Skin in the Game, ja, und nicht diese Finanzbildung. Ich bin Riesenfußballfan. Wenn ich die Abseitsregel verstanden habe und vielleicht auch noch weiß, was die Ampelkarte ist, war ich noch lange nicht im Stadion und bin noch lange kein Fan. Ich muss das spüren einfach. Und da müssen wir wieder hin. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr kritisch, was die ganzen Finanzbildungsstrategien und auch was die Umfragen betrifft, weil da sage ich halt einmal, ja, ich habe Aktien, belastbare Zahlen dazu finde ich keine. Wir haben gestern erst eine Pressekonferenz gehabt von dir, Heike, und dem Gunter Täuber. Wir Österreicher sind da weit hinten in der absoluten Rarität. Wenn ich mir anschaue, die Umsätze der Wiener Börse verglichen mit der deutschen Börse, so hatten wir jahrelang 1:13. Und dann kam das Jahr 2011, als ein gewisser Heinrich Schaller einer deiner Vorvorgänger war. Und es klar war, dass es ab 2012 die einjährige Behaltefrist nicht mehr gibt. Die Leute haben abgeschichtet und unsere Volumina sind auf 1:21 zurückgefallen. Jetzt beginnen sich diese Geschichten langsam wieder zu erholen. Das sind viele kleine Bausteine. Wir sehen auch immer unser berühmtes Verhältnis 1:10. Ich glaube, dass die Zertifikatebranche da viel besser insgesamt aufgestellt ist als andere Facetten des Kapitalmarkts. Und da funktioniert es ja auch. Wenn ich jetzt schaue, vor einer Woche 500 Gäste circa hast du gehabt beim Wiener Börsepreis. Heute haben wir Zertifikate, da kann man in die ganze Welt veranlagen. Und trotzdem ist die Wiener Börse für mich die wichtige Schnittmenge, weil wir brauchen auch diesen Home Bias wieder ein bisschen zurück. Und wenn du mich fragst, was hat sich über die Jahre verändert? Früher haben die Leute zu mir gesagt, hey cool, du bist Finanzjournalist, du bist knapp dran an der Wiener Börse, wie geil ist das? Heute sagen, warum tust du dir das an?
Jetzt bist du cooler Podcaster,
oder? Jetzt bin ich cooler Podcaster. Und es ist ja schon das Thema letztendlich, wenn man sagt, wir haben jahrelang Veranstaltungen gemacht. Da haben wir 100 Leute bekommen. Das war damals viel. Davon sind 60 fürs Essen kommen. Ja. Heute, wenn du sagst, du hast täglich 700 Hörerinnen und Hörer, die sich das freiwillig reinziehen, dann muss man sagen, hey, danke dafür, für eure Zeit. Und danke für die Zeit, die man der Wiener Börse widmet. Und da sind wir vergleichbar mit deutschen Podcasts bei circa nur 1:3 von den Zugriffen. Und wir arbeiten ja eng zusammen mit dem Deutschen Börsenradio, auch mit der Wiener Börse. Solche Geschichten, dass die österreichischen CEOs ihre Quartalszahlen nach außen tragen, dank der Wiener Börse, wir haben uns da auch engagiert, gibt's auf der ganzen Welt nicht. Das wäre im DAX undenkbar, dass du ein Vorstandsmitglied am Tag der Zahlen für ein Interview bekommst. Ja, also ich glaube, die Entwicklung ist da schon eine gute. Die Welt vernetzt sich immer mehr. Aber ich bin voll beim Christoph. Wir müssen Skin in the Game erzeugen einfach.
Ja. Und wir haben ja heute auch starke Argumente bekommen. Ich meine, wenn Stefan Bruckbauer hergezeigt hat, dass wir uns eigentlich positive Realzinsen nicht leisten können, dann wird dieses Motiv mit Wertpapierveranlagung gegen die Geldentwertung vorzugehen und eine positive Rendite zu erwirtschaften ein ganz, ganz wichtiges Motiv bleiben. Und das Ganze hat ja auch eine volkswirtschaftliche Tangente. Und da würde ich jetzt Sie, Herr Mosberg, gerne in die Diskussion mit reinholen, weil wir auch aus volkswirtschaftlicher Sicht beleuchten müssen, dass die Wertpapierkultur ein Großteil an Wertpapierbesitzern oder einen guten Teil an Wertpapierbesitzern in dem Land zu haben, extrem wichtig ist. Und vielleicht können Sie was dazu sagen, weil das Thema, glaube ich, beschäftigt Sie schon seit vielen Jahren.
Ja, vielen Dank. Das ist ein großes Thema, da können wir wahrscheinlich längere Zeit drüber sprechen. Aber Faktum, ich möchte dem Christian Drastil auch recht geben, was Finanzbildung betrifft. Ich glaube, das wird teilweise auch ein bisschen überschätzt. Weil ich kenne zum Beispiel Leute, die sind wirklich sehr gebildet. Das sind jetzt aber nicht Ärzte oder Juristen, sondern das sind Leute, die Wirtschaft und Volkswirtschaft studiert haben. Und die möchten von Aktien überhaupt nichts wissen in Österreich. Und daher, glaube ich, kann man mit Finanzbildung mit Sicherheit einiges erreichen. Aber ich glaube, es wird auch teilweise überschätzt, weil man kann die Leute ja nicht zwangsverpflichten. Und daher glaube ich, dass wahrscheinlich auch indirekte Investments aus volkswirtschaftlicher Sicht Sinn machen, nämlich einerseits auch über betriebliche Vorsorgesysteme, sprich Pensionskassen, und natürlich dann in weiterer Folge die dritte Säule, dass man auch die private Vorsorge stärkt. Es hat aber im Wesentlichen aus meiner Sicht einen politischen Hintergrund, weil nicht nur, dass wir aus der Nachkriegszeit kommen, ich kann dieses Wort schon eigentlich nicht mehr hören, und der Österreicher ganz generell sehr konservativ ist, wie wahrscheinlich der durchschnittliche Deutsche. Und da hat man halt gespart und alles im Sparbuch veranlagt. Und es schwingt halt schon überall ein bisschen mit, dass auch von der politischen Seite im Wesentlichen die Aktie als Spekulationsinstrument dämonisiert wird. Ja? Das ist vielleicht der Punkt. Und wenn man jetzt hier nur die Regierung anschaut, ich glaube, dass Finanzminister Brunner wirklich der Einzige ist, der etwas von Kapitalmarktaktien versteht, aber der Rest ist überschaubar.
Vielleicht ein Kommentar dazu, was ja, es wird offensichtlich in der Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt, Behaltefrist wird nicht kommen und man hat einen Koalitionspartner, dessen Wählerschaft den höchsten Wertpapierbesitz im Schnitt haben, weil angeblich 40% der Grünen Wertpapiere besitzen.
Natürlich.
Also das Thema wird wahrscheinlich jetzt länger vom Tisch sein.
Dann. Ja, aber offensichtlich der Koalitionspartner braucht irgendeinen Gegendeal. Ich weiß jetzt nicht, was der Gegendeal sein soll und das hört man schon relativ lange. Aber Faktum ist, dass man eigentlich die Wertpapier-Käst überhaupt abschaffen sollte. Nämlich, weil sie volkswirtschaftlich wiederum fast keinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung beiträgt. Und wenn, dann nur sehr wenig. Und ich glaube, wenn man sich jetzt anschaut, rein volkswirtschaftlich, wo die Wiener Börse steht, von der Market Cap her zum GDP, wo das Pensionskassenwesen in Österreich steht zum GDP und auch zum OECD-Durchschnitt, dann sind wir Entwicklungsland. Heißt, Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt, ist aber nicht imstande, der Bevölkerung zu vermitteln, warum ein langfristiges Investment zur Vorsorge in Aktien Sinn macht. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und warum kann man den auch als Politiker, der eigenen Bevölkerung bitte nicht sagen, investiert doch in eine Wienerberger, in eine Andritz. Das wird verabscheut. Und in anderen Ländern ist das nicht so. Beispielsweise in der Schweiz ist das nicht so. Ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel mit der letzten Bankenkrise. Auch dort ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber es ist in den Niederlanden nicht so, es ist in Amerika sowieso nicht so. Und da, glaube ich, müsste man ansetzen. Und ich glaube, ansetzen müsste man mal mit der zweiten Säule, mit den Pensionskassen, dass indirekt quasi für die Leute investiert wird, wenn sie schon selber nicht investieren wollen. Und da gehören steuerliche Anreize her und auch Anreize seitens der Politik, dass auch Unternehmen Pensionskassensysteme überhaupt ermöglichen. Weil eines ist auch klar, dass sich nämlich langfristig wiederum die Pensionen auch in Österreich, obwohl wir ein reiches Land sind, mit einem reinen Umlageverfahren sich nicht finanzieren lassen werden. Und ich glaube, wenn, dann bräuchte man diese langfristige strategische Vorausschau, dass sich das nicht ganz ausgehen kann und daher man von Haus aus sich über andere Modelle Gedanken machen sollte, bevor man überhaupt eine private Vorsorge dann erst wirklich angeht.
Ja, und vor allem, es gibt ja Beispiele, ich habe jetzt nachgesehen, wenn man sich ansieht, der norwegische Staatsfonds, jetzt wissen wir schon, Norwegen hat Öleinnahmen, die haben als Österreich nicht, aber die haben im letzten Jahr 200 Milliarden Gewinn gemacht, weil sie stark im Technologiesektor der USA investiert waren. 300.000 Euro pro Staatsbürger ist in dem Fonds mittlerweile drinnen.
Die haben natürlich auch schon von längerer Zeit begonnen. Das, was ich immer sage, ist, eigentlich hätte man auch schon mit der ersten Privatisierung, ich glaube, das war 89 mit dem Verbund, und es hat ja eine Fülle von Privatisierungen gegeben, die absolut Sinn gemacht haben. Nicht nur Privatisierungen, also IPOs, es hat SPOs gegeben, es hat Kapitalerhöhungen gegeben. Man hätte alle diese Privatisierungen, die es da gegeben hat, in einen Fonds geben sollen, weil was damit passiert ist, weiß in Österreich kein Mensch. Das hat irgendwelche Löcher gestopft im Finanzministerium, aber kein Mensch weiß wirklich, was von der Mittelverwendung her mit dem Geld passiert ist. Klar, das Defizit wurde dadurch etwas geringer, aber es ist in einem schwarzen Loch verschwunden. Hätte man all diese Mittel seinerzeit aus IPOs, SPOs, Kapitalerhöhungen, Kursgewinnen, by the way, und Dividenden, weil die österreichischen Unternehmen, zumindest die ex-verstaatlichen, liefern ja erhebliche Dividende ab, neuerlich veranlagt, dann hätte das ja wirklich Dimension erreicht, die uns auch wesentlich reicher gemacht hätte, nämlich seit 89 weg und nicht seit letztem Jahr. Gut, und Aus der Hinsicht hat man sicher vieles verabsäumt. Jetzt im Nachhinein drüber zu sprechen, ist sowieso müßig. Aber ich glaube, nur einen Satz möchte ich noch sagen. Hätte man das gemacht und hätte man veranlagt, dann würde das auch nicht rein mit der Wiener Börse möglich sein, weil die Wiener Börse ist viel zu klein. Es wäre genauso, wenn der norwegische Staatsfonds nur in Norwegen investieren würde, das täte sich nicht ganz ausgehen. Also da hätte man wirklich international breit veranlagen müssen und dann wäre die Performance nämlich noch einmal deutlich besser geworden und dann würde die Sache jetzt ganz anders ausschauen.
Ja, um vielleicht jetzt wieder ein bisschen auf das Thema der jungen Generation zu kommen und auf die Begeisterung. Wir haben ja jetzt gesehen bei der Vorrednerin, dass das Informationsverhalten sich durchaus unterscheidet, dass die Social-Media-Kanäle, YouTube, Instagram sehr weit vorne sind, dass aber auch klassische Medien konsumiert werden. Wie sieht es aus bei den Verkaufskanälen? Also wo finden die Abschlüsse statt? Ist hier für die Jungen der Online-Broker der einzige Weg? Oder glaubst du, dass wenn dann Geld vererbt wird und dass es wieder um richtige Summen geht, auch wieder Berater aufgesucht werden für die Veranlagung?
Ich denke schon. Ich denke aber auch, dass es davon abhängt, wie viel Erfahrung man schon hat. Wenn ich einen Online-Broker bedienen kann und sagen wir jetzt mit kleineren Mengen und Summen bereits investiere, dann ist es vielleicht einfacher für mich zu verstehen, dass wenn ich eine große Summe erben werde oder würde, wie ich das veranlagen könnte. Was ich bezweifle, ist, dass Berater dann komplett irrelevant sind, weil es ist zwar fein und gut, was in einem Online-Broker drinnen steht, was ich mir sonst von Finfluencern und Co. Erklären lassen kann, aber schlussendlich denke ich, dass Geldanlage und Geld generell einfach ein sehr heikles Thema ist, wo man dann vielleicht doch wieder den sozialen Austausch haben möchte, also eine Person, die einem gegenüber sitzt, um vielleicht, weil das auch einfach ein bisschen mehr auf Vertrauensbasis dann passiert. Also ich vertraue einer Person noch eher als einer Maschine. Von dem her, ja, ich denke, also zumindest einmal ist es so, dass und auch viele Freunde und Bekannte, auch schon Familie, über Online-Broker tätig sind bzw. investieren. Aber die Oma schon noch zu ihrem Berater in die Bank geht. Sie hat zwar Online-Banking, aber das war's dann. Das andere ist ihr zu kompliziert. Lasst sich aber gerne was erklären. Also sie ist da sehr offen, könnte man meinen.
Okay, also das heißt, ein hohes Vertrauen in Berater nach wie vor. Ich habe das auch letztes Jahr bei der Studie von der Frau Professor Kuvarova gesehen, dass auch junge Menschen den Beratern nach wie vor vertrauen. Was sicherlich ein gutes Zeichen ist und was jetzt meine Frage an dich, Christoph, wäre, wenn wir das steuerliche Thema uns noch einmal ansehen. Du stellst das immer so schön plakativ dar, na, wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich eine steuerliche Entlastung braucht und wenn man sich diese gesamte Kette ansieht, ist es ja unfassbar, was am Ende des Tages überbleibt, nachdem die Steuern abgezogen sind, oder?
Soll ich das jetzt nochmal machen?
Ja.
Naja, ich weise ja nur immer darauf hin, dass das breite Publikum nun mal und das Publikum, was es ja auch nötig hat, ja, dass das natürlich die Investitionen aus versteuerten Arbeitseinkommen bestreitet, ja, und dann werden sie eben Mitunternehmerinnen, Mitunternehmer und dann werden sie körperschaftsbesteuert, ja, dann wird die Körperschaftssteuer abgezogen und aus den körperschaftsversteuerten Gewinnen werden die Dividenden ausgeschüttet und dann werden sie in Österreich natürlich nochmal mit den rekordverdächtigen 27,5 besteuert und eine Besteuerung, die dramatisch über die Besteuerung übrigens auch dann von Erwerbsarbeit hinausgeht. Deswegen glaube ich auch ein Versäumnis von uns allen in unserer Branche, dass wir dieses Narrativ je zugelassen haben, dass uns das ja auch regelmäßig auf Panels vorgeworfen wird. Es bräuchte jetzt endlich den Anschluss der Kapitalertragsbesteuerung an die Erwerbsertragsbesteuerung. Das ist natürlich totaler Quatsch. Sie ist nicht nur angeglichen, sie ist weit höher als die Einkommensbesteuerung. Übrigens auch, wenn man die, glaube ich, niedrigen Einkommenssteuersätze derjenigen, die wir jetzt da im Blick haben, hinzuzieht, ja, weil die Körperschaftssteuer bleibt eben auch noch, ja, und dann summiert sich das mit den was 10-15%, die sie dann nach ihrem persönlichen Steuersatz bezahlen. Und also es ist eine Übermaßbesteuerung, die man, glaube ich, abbauen sollte. Fritz, ich will eine Zahl nennen. Ich glaube, im OECD-Durchschnitt haben wir mittlerweile 105% der Jahreswirtschaftsleistung in den zweiten und dritten Säulen. Im Durchschnitt. Ich weiß, das muss man sich mal klar machen. Ja? Also in der entwickelten Industriewelt, eine entwickelte Volkswirtschaft, bei den entwickelten Volkswirtschaften, die parken eine Jahreswirtschaftsleistung in der zweiten und dritten Säule. In Österreich und Deutschland sind es, glaube ich, 6-7%. Also wir parken da 2 Wochen. Ja, das ist die Realität. Und jetzt altern wir ja nicht weniger, jetzt wachsen wir nicht schneller, ja, und das ist die Lage.
Also ich kann es nur jetzt als zweite Säule bestätigen, nämlich betriebliche Pensionskassen. Da ist der OECD-Schnitt zum GDP 87%, also relativ viel. In Österreich sind es 6,9% und in Deutschland sind es 6,5%. Das heißt, wir sind da im untersten Viertel und Spitzenreiter sind Dänemark mit an die 200% zum GDP. Kanada, Schweiz, Niederlande, USA. USA hat 138%, Schweden um die 100%.
Also bei den 6% sind übrigens die Arbeiterkammer mit drin. Ja? Die machen das auch hervorragend für ihre Leute.
Ich möchte gleich vielleicht steuerlich noch was ergänzen. Wir sind ja ein Land der Dividendenzahler in Österreich im Speziellen. Ja? Und es gibt Untersuchungen, die letzten 5 Jahre kumuliert, dass die Kapitalertragssteuer 27,5 auf Käst, jene Kapitalertragssteuer auf Kursgewinne, auf realisierte Kursgewinne, um das 10-fache überboten hat. Das heißt, die einfache Schlussrechnung kann sein, hey, wir sind Dividendenzahler, holen wir doch mehr Leute in den Markt und der Finanzminister bekommt insgesamt mehr Kohle über die Dividenden. Ich denke und ich glaube, Christoph wird das bestätigen und auch der Fritz als Analyst, wir werden ein Dividendenzahlerland bleiben. Das ist unsere DNA als Kapitalmarkt in Österreich. Nein, die Dividenden, die sollen bei 27,5 bleiben, dafür die Kursgewinnsteuer weg. Die Behaltefrist weg und die Käst sonst weg. Die Dividenden, ja, da werden wir nicht runterkommen. Also die Dividenden auch noch frei, glaube ich, wäre too much. Aber natürlich, ich wäre dabei, gar keine Frage. Ja. Und der zweite Punkt, der natürlich ist...
Ja, nee, weil dann hast du, dann hast du das Problem, das ist ja vielfach durchexerziert international. Dann hast du das Problem, was du in den USA hast, wo die Dividendenrenditen so traditionell so niedrig sind, weil aus steuerlichen Gründen die Dividenden nicht ausschütten, sondern lieber Aktien zurückkaufen, was wirtschaftlich natürlich den gleichen Effekt hat. Also ich kann nur dringendst warnen von solchen Imbalances. Das musst du schon gleich behandeln.
Um sowas wäre es nie gegangen und ist auch früher nie gegangen. Ja? Also das ist ein völlig neuer Aspekt natürlich, aber man würde es natürlich nehmen, gar keine Frage. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn wir sagen, Käst weg, dann, ich weiß nicht, ob du gemeint hast, auch auf Dividenden weg, aber das wäre fast too much irgendwie, glaube ich. Naja, ja, das würde man gegen Sparbuch nicht durchbringen.
Ich glaube, das wäre nicht durchführbar oder nicht.
Aber man kann ja dann weniger ausschütten, das stimmt schon. Ja, aber der zweite Punkt ist eigentlich der, es ist erst eher Angst bis Panik, wenn man sich das anschaut, dass vielleicht tatsächlich noch ein politischer Abtausch gegen irgendwas gelingt. Weil wenn Finanzminister, ich schätze ihn auch, sagt, wir kommen den Grünen entgegen mit 10 Jahren und wir kommen den Grünen entgegen mit grünen Wertpapieren, wir müssen nicht den Grünen entgegenkommen, sondern Sachpolitik machen, die für das Volk und für den Wohlstand gescheit ist. Ja, also insofern bitte kein Abtausch jetzt mehr momentan. Und letzter Punkt noch. Dein Kollege Christoph am Podium zur Jahrespressekonferenz der Wiener Börse, der Heimer Scheuch, hat gesagt, wir brauchen wieder einen Kapitalmarktbeauftragten und keinen aus einem Ministerium oder aus einer Kammer, sondern einen aus unserer Mitte. Das werden wir jetzt politisch fordern können. Aber ich denke mal, wir werden jetzt aus unserer Mitte eine Person, die auch in diesem Börse-People-Kreis, ich habe 300 Gäste gehabt, und wir werden im Sommer eine Position da mal nennen, um diesen Kapitalmarkt auch einmal mit einer Stimme sprechen zu lassen. Und wenn ich jetzt denke, ZFA, ÖVFA, ÖIRG, ZIRA oder in Deutschland, DDV hat sich umbenannt, um nicht mit dem deutschen DAT-Verband verwechselt zu werden. Jetzt heißt es BSW und Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja? Also ich glaube, der Schmäh wird heute am Abend bei der Verleihung noch einmal kommen. All diese Kürzel, wir haben keine gemeinsame Stimme und wir launchen jetzt Kapitalmarkt-Stimme.at, um dem Markt mit all seinen Stakeholdern eine Stimme zu geben und hoffentlich auch eine Person, so wie den Franz Schellhorn in die Medien zu bringen, in die Diskussionen.
Ja, wahre Worte, weil das wäre so meine nächste Frage an dich gewesen. Du bist ja ein Sportfreak auch und im Sport wird viel mit Testimonials gearbeitet und das geht uns halt total ab am Kapitalmarkt.
Also wenn ich sagen darf, ich habe jetzt den Oliver Bierhoff bald als Gast, Der ist jetzt Börsianer, der Oliver Bierhoff. Ich glaube, ich brauche ihn den Sportfans nicht vorzustellen. Ein genialer Kicker, Golden Goal als Stichwort. Der ist ein wichtiger und nicht ein Werbeträger wie der Manfred Krug damals, der Telekom-Aktionäre versemmelt hat, sondern er spürt das, ja, und solche Leute. Die erste Tranche war super und heute perfekt alles, ja. Aber ich glaube, wir brauchen auch solche Leute, die out of the bubble kommen und die fehlen in Österreich vollkommen, weil sie sich nicht trauen einfach auch. Ja, da rate ich eigentlich allen Leuten auch noch zu mehr Mut, sich zu outen. Das ist nicht so schlimm, Aktionärin oder Aktionär zu sein.
Ja. Wir sind ja da bei einer Veranstaltung vom Zertifikateforum mit dem Zertifikatejournal und der Zertifikatemarkt steht auf einem All-Time-High. Wir haben 15,3 Milliarden investiertes Volumen in Österreich. Also wir sind bei der 1:10 Rechnung gegenüber Deutschland, obwohl die einen stark wachsenden Markt haben, was Zertifikate betrifft, voran. Wie seht ihr das? Ich nehme wahr, und das ist jetzt nicht nur durch die Produktbrille gedacht, dass einfach die größten Motive nicht zu investieren die Verlustangst sind und diese Verlustangst können Zertifikate sehr, sehr gut nehmen. Also ich glaube, dass durch Zertifikate aktuell gerade bei den Konditionen, die wir bei sicherheitsorientierten Produkten haben, viel mehr Menschen Richtung Kapitalmarkt gebracht worden sind oder eine Aktientangente reinbekommen haben, als das früher der Fall war.
Also die Aktien- und Anleihentangente ist da und lässt das Ganze viel schöner als Solo ausstehen. Du brauchst schon ein bisschen eine Ausbildung, um Zertifikate zu kapieren. Ich sage da Danke an die gesamte Branche, die deutschen Emittenten, die österreichischen Emittenten, BSW, ZFA. Das ist die Facette im Kapitalmarkt, wo wirklich mit Abstand am meisten gemacht wird. Und deswegen sind wir auch besser als 1:10, sondern drunter. Ja, das ist für mich ganz wichtig. Der große Trend zum passiven Investment lässt Österreich auch als Verlierer dastehen, weil wir haben indexferne Assets in Österreich. Über die Zertifikatebranche kann ich das anders, besser lösen. Die aktive Fondsmanagerbranche hat sehr alt ausgesehen, weil mit 0% Cash in einem passiven wirst du in Aufwärtsmärkten als aktiver keine Chance haben, aber das kann sich auch wieder mal drehen. Insofern glaube ich, dass all dieses Thema Selbstentscheidertum, aktiv, passiv und danke Zertifikateindustrie für die geniale Ausbildung auf allen möglichen Plattformen.
Das müsste auch dir, Christoph, gefallen. Danke, Christian.
Nur für euch.
Du bist ja, Christoph, ein großer Verfechter der Diversifikation, gerade bei Privatanlegern. Und da sind Zertifikate ja schon auch ein Mittel, um eine Diversifikation reinzubringen. Und auch als Wiener Börse, ihr habt ja nicht nur den Equity Market, den Bond Market, ihr habt das Segment für strukturierte Produkte, auf dem wir all unsere Produkte listen. Du hast viel Erfahrung auch mit Zertifikaten in deiner früheren Position gemacht. Wie siehst du das Thema? Was glaubst du, könnte beispielsweise im Zertifikatemarkt noch einmal so einen Boost geben? Oder wie können Zertifikate mehr Anleger begeistern?
Ja, also ich glaube, so ein Instrument muss immer, jedes Finanzinstrument muss ja aus sich selbst sprechen und muss eben, es rechtfertigt sich über seine Tauglichkeit oder Nicht-Tauglichkeit. Ja, und nun sind wir natürlich am Ende der historisch längsten Börsenhosse. Also vielleicht ist ja auch eine Binsenweisheit in unserem Publikum jetzt hier, dass gerade in Seitwärtsmärkten natürlich auch die Instrumente, glaube ich, vielfache Bedürfnisse abbilden können. Insofern sie ihre dann Daseinsberechtigung da auch nachweisen. Ja, und ansonsten, klar, ich meine, seid ihr viel näher dran, wie es aussieht mit dem Merge auch natürlich der Universen. Ja, da ist ein riesen ETF-Bereich, der hat eben die und die Struktur, der hat die und die Incentives, die und die Fee-Strukturen und natürlich gibt es da immer eine gewisse Kohäsion dann auch long-term. Ich meine, Gegenfrage mal, was mich mal interessieren würde, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Zahlen zum Engagement von jungen Leuten in dem ja vergleichsweise traditionellen Instrument?
Also wir haben es als ZFA nicht, wir haben es auch als RBI nicht. Wir wissen natürlich ein bisschen aus dem Raiffeisensektor, das ist ein wichtiger Vertriebskanal, wie dort die Altersverteilung ist. Dort ist sie leider ein bisschen in die Richtung, wie es bei der Hayek-Umfrage rausgekommen ist, dass man doch eher männlich, eher ein bisschen im älteren Segment unterwegs ist. Und was natürlich dieses allgemeine Thema, wo man, glaube ich, auch die Lara wieder gut reinholen können. Ich glaube, es waren bei den Wertpapierbesitzern 37% bei den Männern und unter 20 bei den Frauen. Nicht nur die junge Zielgruppe, sondern wie können wir diverser die Investorenbasis machen?
Das ist eine gute Frage eigentlich, weil wenn man sich den Kapitalmarkt anschaut, dann ist er einfach weiterhin er wird dominiert von Männern, meistens anzugtragende Männer mittleren Alters, vielleicht schon eine Spur älter, und das mag vielleicht, wir sehen es im ganzen Raum. Ich möchte natürlich nicht, dass sich die hier anwesenden Frauen ausgeschlossen fühlen. Aber das schreckt halt ein wenig ab, vor allem wenn man vielleicht neu am Kapitalmarkt tätig wird und solche Veranstaltungen besuchen würde, kommt man vielleicht doch ein bisschen ins Strudeln, könnte ich mir vorstellen. So ist es mir zumindest gegangen, weil viele neue Begriffe, man tastet sich so heran. Soweit ich weiß, ist Generation Z auch irgendwie Generation ETF. Und also zumindest habe ich die Erklärung darin, dass ETFs, das ist eine einfache Form, also ein einfacher Einstieg eigentlich. Ja. Man kann da einen Sparplan anlegen, egal ob das jetzt 10, 5, 50, 100 Euro sind, die man jeden Monat überweist, aber man muss nicht wirklich viel Wissen haben. Und wenn es dann Richtung Zertifikate geht, ich muss gestehen, ich wusste nicht, was Zertifikate sind, bis wir im Zuge meines Studiums beim ZFA, bei der ABI eingeladen wurden. Und auch jetzt ist noch das ein oder andere Fragezeichen manchmal da, je nachdem, welche Form es halt gibt. Es ist nicht so einfach zu verstehen. Also ein kompletter Newbie am Kapitalmarkt wird nicht sich denken, boah, Zertifikate gönne ich mir jetzt mal, wenn es nicht auf Anhieb versteht. Und wie man mehr Leute dafür motivieren oder begeistern kann dafür. Die Herren haben schon gemeint, Finanzbildung ist es nicht. Ich denke mir doch bei Financial Literacy. Die Frage ist nur, ob wir da nicht schon viel früher ansetzen wollen. Also, dass wir das, blöd gesagt, ins Schulsystem schon einführen, dass wir da ein Fach haben, das Finanzmarkt, Kapitalmarkt, alles abdeckt, einfach um von klein auf eigentlich so diese Grundprinzipien und Funktionen, Mechanismen etc. Aufzuklären, weil wenn einmal so eine Grundbasis da ist, ja, Integrale haben wir alle kennengelernt, und ob wir das jetzt noch können, ist die ein oder andere Frage. Prinzipiell weiß ich, was es kann. Also es ist einmal noch irgendwas da in diesen 5, 4 Jahren, in denen mir das irgendwie reingetrichtert worden ist. Mhm. Und so denke ich mir, wäre das auch sehr sinnvoll für unsere Wirtschaft und für den Kapitalmarkt, wenn wir da ansetzen würden. Wir bleiben nicht stehen bei den Aktien und bei den Fonds, sondern Zertifikate können genauso erklärt werden. Ja.
Ich glaube, der Finanzminister hat es einmal sehr gut gesagt, das Volumen eines Kegels zu berechnen mag auch wichtig sein, aber den Zinseszinseffekt zu verstehen ist vielleicht deutlich wichtiger für die meisten Menschen, oder?
Ja, aber im Lichte der Notwendigkeit unserer MINT-Fächer fand ich den Kommentar gerade etwas, also ich musste kurz schlucken, als er das sagte auf der Bühne, weil also Kegelberechnung, glaube ich, brauchen wir schon auch und brauchen wir vielleicht auch verstärkt. Wir brauchen vielleicht ein bisschen weniger Politologen, Impulstänzer und ja, also das, was Sie gesagt haben hinsichtlich der Schulbildung, kann ich nur unterstreichen. Als ich damals am Anfang, weiß ich noch, saß mal mit dem Blümel da in großer Runde und jeder sollte mal einen Ad-Hoc-Vorschlag machen, was man denn sofort machen soll als Kickoff der Finanzbildungsinitiative. Und ich hatte einen recht radikalen Vorschlag, weil ich dachte so, naja Mensch, ihr nehmt einfach mal die Lehrmaterialien und dann macht ihr mal im ersten Schritt eine Entrümpelungsaktion. Also ihr löscht einfach mal alles, was an negativen Wirtschaftsframing da drin ist. Ja, weil ich komme ja auch aus dieser Blase. Ja, Berlin, Prenzlauer Berg groß geworden, Wedding, Reinickendorf. Ich weiß noch, als ich beim Holger Timm stand, als junger Börsenmakler mit 19 und der das erste Mal vom Gesamtergebnis im Konzern redete. Und ich dachte, was im Konzern? Ich arbeite jetzt im Konzern, ja. Also jetzt muss ich mir mal vorstellen, ja. Und so ist man eben gepolt und da gibt es ganz wirkmächtige Mechanismen. Es scheint auch irgendwie so ein Ding in unserer westlichen Gesellschaft zu sein. Die Kinder wachsen so auf und sie wachsen auch lange so auf. Jetzt schaut's euch die Trickfilme an. Der Onkel Dagobert, der Mr. Krabs, beim SpongeBob, der Mr. Smithers bei den Simpsons, ja. Also die wirtschaftlich Aktiven, die sind jetzt nie die Sympathieträger. Ja? Und das ist erstmal der Bias, gegen den du ankämpfst. Und wenn wir jetzt bei Frühansätzen dran, ja, das ist ja Kleinkindkonditionierung. Mir fällt es ja auch erst auf, seitdem ich Kinder habe, ja, und seitdem ich natürlich auch versuche, die wirtschaftlich zu erziehen, was du mit mir da immer mit auf den Weg gegeben hast vor 8 Jahren. Dieses Buy Your Life-Thema ist ja super. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis an alle jungen Eltern, ja. Also, die Negativkonnotation der Mr. Krabs, Dagoberts, und Smithers, die kriegst du gut gekontert, indem du Ferrari-Aktien kaufst und Birkenstock, obwohl sich bei mir alles wehrte, diese Aktie zu erwerben.
So, jetzt möchte ich dem Publikum auch noch die Möglichkeit geben, gibt es Fragen aus dem Publikum an unsere Diskutanten?
Danke sehr. Ich muss vorwegschicken, ich bin Deutscher, deswegen habe ich die Diskussion hier in Österreich nicht ganz im Blick, aber habe ich das richtig verstanden, dass Kapitalerträge auf Gewinne nicht versteuert werden sollen, aber auf Dividenden schon? Und ist dem Gesetzgeber bewusst, dass die Derivateindustrie da Möglichkeiten hat, das eine Risiko in das andere umzuschichten?
Nein, derzeit wird beides besteuert, ja. Und wir kommen auf eine Quote von 43%, wenn man sich's ausrechnet in Summe, in den häufigsten mathematischen Cases für einen durchschnittlichen Gewinn. Derzeit wird beides besteuert. Ich glaube, wie ich es erwähnt habe, es ist, glaube ich, ausgeschlossen, dass auch ein Gedankengut der politischen Kopfwelt in Richtung Dividendencastfeld gehen kann. Derzeit wird beides besteuert.
In Österreich wird alles besteuert.
Genau. Steuerliche Eskalation pur, ja, entlang der Wertschöpfungskette geklaut bei Christoph Bosch an diesen Saga.
Wir wollen aber prinzipiell nur, dass die Kapitalerträge nicht besteuert werden.
Die Dividenden, Fritz?
Die Dividenden am besten auch nicht besteuern.
Auf 25 ja. Runter wenigstens.
Beides auf wieder, Null ja. Zu stellen wäre ein bisschen eine hehre Ansage, die wohl nicht ganz reingeht. Es geht ja die schon nicht rein.
Ich meine, was man schon machen könnte, wenn ich da vielleicht reingrätschen darf, dass man halt kleinen Investoren unterscheidet, also bis zu einer gewissen Betragsmenge.
Könnte es
sowas schon geben und wäre auch eine lukrative Einstiegsmöglichkeit für junge Anleger, aber auch nicht nur junge, sondern prinzipiell alle, ja. Also es gibt auch genug, sage ich jetzt im Mittelalter bis ältere Personen, die noch nicht am Kapitalmarkt sind und von dem her wäre das vielleicht auch ein Anreiz, ja.
Also mit Freigrenze oder Freibetrag kriegst du das superreichen Killer-Argument einfach weg. Einen Punkt möchte ich noch bringen. Es ist immer so die Rede zwischen weiblichen, männlichen Investoren. Für mich ist eher so eine Generationensache. Ich habe mit euch allen vier gesprochen in einem Börse-People-Podcast. Ich rede unglaublich gern mit jungen Leuten wie dir, Lara, du weißt das. Ich glaube, die Generation dazwischen, die jetzt so 40-Jährigen, ihr seid alle aus der Bubble im Publikum, da gilt das Alter nicht, die fehlen uns einfach. Und jetzt wird es schon langsam wieder aufgeholt durch so junge Leute wie dich, die sich auch im Internet, YouTube-Tutorials, gibt es herrliche Ausbildungen. Ich erwähne nochmal die ganzen Emittenten, die unpackbare Sachen ins Internet stellen. Banken machen Flip bei euch, das ist alles genial, das ist alles da in Wahrheit. Ja, wir brauchen nicht immer wieder von vorne anfangen. Insofern glaube ich mal, dass jetzt schon wieder deine Generation beginnt, ihren Eltern was zu erklären und ich finde das geil.
Ja, also meine Eltern sehen das so semi-geil. Ja. Die Studierte will uns da wieder was erklären.
Ja, aber eine verlorene Generation, weil man es politisch absolut verteufelt hat. Jetzt wird es besser, aber es tut sich noch nichts zum Guten.
Ich würde Frau Hartmann ein bisschen beispringen, weil ich selten ein Podium erlebt habe, wo Finanzbildung so nonchalant behandelt wurde wie hier. Ich möchte nur zwei Beispiele bringen. Wären die Österreicher ein bisschen besser finanzgebildet, hätten sie nicht hunderte Millionen verloren bei Fremdwährungskrediten oder hätten sie unterscheiden können zwischen Fix- und variablen Zinsen bei Wohnbaukrediten, wäre es auch zu viel weniger Komplikationen gekommen. Zweiter Punkt, der mir hängen geblieben ist, aber ich glaube, der war nicht ganz ernst gemeint, die Wertpapier-Cast völlig abzuschaffen und die Cast auf Spareinlagen beizubehalten. Das wäre, glaube ich, ein ziemliches Ungleichgewicht, was ich mir schon vorstellen könnte, dass man die Wertpapier-Cast wenigstens wieder auf 25% reduziert. Aber ich möchte jetzt auch einen vernünftigen, unter Anführungszeichen, einen positiven Vorschlag machen. es gab ein Produkt, das vor der Finanzkrise eingeführt wird und das die Jungen natürlich auch heute betreffen würde, die sogenannte prämiebegünstigte Zukunftsvorsorge, das dann allerdings auch in der Finanzkrise unter die Räder gekommen ist. Aber immerhin haben 1,5 bis 1,6 Millionen Österreicher, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, dieses Produkt besessen. Und das wäre bei einer besseren Konstruktion, als sie damals gewählt wurde, wahrscheinlich ein tolles Altersvorsorgeprodukt gewesen. Was ich vermisse, sowohl von der Politik als auch von den Interessenverbänden der Finanzwirtschaft, Versicherungen hauptsächlich, auch Banken, darauf zu drängen, dass ein derartiges Altersvorsorgeprodukt, dass dieses alte Produkt nicht so reformiert wurde, dass es wirklich eine ernste Alternative ist, um den jungen Menschen eine Chance zu geben, gut für das Alter vorzusorgen. Danke.
Naja, absolut, wenn ich kurz darauf antworten darf. Also Sie bringen die gebotene Ernsthaftigkeit in die Diskussion. Verzeihung, das sollte jetzt nicht als Ablehnung von Finanzbildung verstanden sein. Das ist eher Ausdruck bei mir jedenfalls einer gewissen Ermüdung bei dem Thema, weil ich glaube, wir sind uns alle hundertprozentig einig, das muss getan werden und es verdient unser aller Unterstützung. Und by the way, wir machen es ja auch, ich fand das ja heftig, auch mit Budget und FTEs sogar im Haus. Ja. Das Zweite glaube ich auch völlig klar und findet hundertprozentige Zustimmung. Das muss immer im Gleichlauf sein, Sparseite und Investitionsseite, Eigenkapitalseite, Equity-Seite, also Fremdkapitalseite oder Anleihen-Invest, Equity-Invest und im ersten Schritt natürlich eine Angleichung auf das gleiche Steuerniveau. Aber das ist auch absoluter Standardpunkt in all unseren Lobbypapern seit ja jetzt einem Jahrzehnt und genauso verhält es sich bei der Kapitalgarantie. Der Altersversorgung. Also das ist absoluter Standard-Lobbypunkt, wird regelmäßig vorgetragen. Ich habe es nicht zuletzt bei jedem der fünf Finanzminister, die ich hier bereits erleben durfte, auch vorgetragen mit absoluter Konsequenz. Es ist auch allseits bekannt. Leider haben wir Stillstand der Rechtspflege an der Stelle. Und ich glaube auch erst mit den letzten Ministern überhaupt ein Verständnis des Funktionszusammenhangs. Das ist merkwürdigerweise und es überrascht, weil es sich um natürlich die Spitze der Finanzverwaltung handelt, schwer zu erklären, dass die Risiken im Leben die Kapitalkosten bestimmen und die Kapitalkosten der Unternehmen sind wiederum die Renditen der Anleger. Das weiß jeder hier im Raum. Naja, und wenn du die Risiken wegnimmst, dann nimmst du wohl auch die Rendite weg. Das ist leider so, aber dieser Funktionszusammenhang wird schwerlich verstanden. Das muss man deswegen erklären und ich kann aber versichern, wir erklären es jedem, der es nicht hören will, ständig und immer wieder.
Ingrid, bitte.
Eine Frage an das Podium ist, dass mehr Menschen für den Kapitalmarkt begeistern, ist das ohne Politik möglich, dass die was macht? Und wo seht ihr politische Mehrheiten für das, was ihr jetzt alles gerade gesagt habt, für den Kapitalmarkt?
Ich glaube, dass wir in Österreich Aktienmuffeln oder Wertpapiermuffeln sind, das ist natürlich einerseits auf die Kultur zurückzuführen und möchte schon dazu sagen, also wir haben nicht Finanzbildung gänzlich ausgeschlossen, das ist eine wichtige Basis, aber nicht ausschließlich. Und die Politik ist im Wesentlichen für die Rahmenbedingungen zuständig, aber das geht ja weit über Steuern, Behaltefrist hinaus, sondern wir haben ja vorher über Pensionskassensysteme auch diskutiert. Also da müssen einfach die Rahmenbedingungen passen, dass weit mehr passiert. Und das passiert eben in Österreich nicht. Aus meiner Sicht nicht.
Ich möchte vielleicht noch einen kleinen Punkt ergänzen. Also wir sind ja in einem Trend der Sparpläne. Die sind auch bei allen großen Banken angekommen. Wir haben auch Kontakt, wir sprechen. Ich glaube, es braucht so einen Österreich-Sparplan, einen ATX-Sparplan irgendwie, den wir als Branche, als alle Stakeholder inklusive Medien in die Köpfe bringen können, um die Unterbewertung, die der österreichische Markt jetzt zweifellos hat, auf Basis von Research-Kennzahlen und so weiter, mal mit einem Sparplan zu heben. Da ist der ATX-20 zu klein. Es braucht so einen ATX-30-Sparplan meiner Meinung nach. Und da kann schon eine Mindset-Veränderung reinkommen, dass das monatlich bespart wird auf Basis des heimischen Markts. Und vielleicht bringen wir die Politik dann auf Ideen. Also wir sprechen darüber. Mit Zertifikate-Emittenten, mit Brokern, mit der Börse und schauen wir.
Darf ich nur eins noch sagen? Politik, Stichwort. Kennen Sie irgendeinen US-amerikanischen Präsidenten, wurscht, gibt es eh nur zwei Parteien, der nicht auf den Dow Jones und S&P schaut? Der schaut nicht nur aufs Wirtschaftswachstum, der schaut auf die Entwicklung des breiten Aktienmarktes. Kennen Sie irgendjemanden in Österreich, der auf einen Aktienindex schaut aus der Politik? Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Also dort ist es erklärtes Ziel, dass der Finanzmarkt eine entsprechende Entwicklung hat. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Das ist ein Target von denen.
Vielleicht noch ergänzend, also ich denke schon auch, dass es ohne Politik nicht möglich ist. Wenn man sich aber die Politik der letzten Jahre so ein bisschen anschaut in Österreich, denke ich, wird es auch einfach unglaublich schwer, da wieder Vertrauen zu fassen, weil es hat so viele Skandale gegeben und würden die Parteien meiner Meinung nach mal aufhören mit Spassetteln und saubere Politik machen, so wie sie es immer predigen oder zumindest angeloben oder wie auch immer, müsste man nicht von einem Skandal in den nächsten rutschen und ständig die Positionen austauschen. Hätte man vielleicht auch endlich mal Zeit, sich solchen Thematiken zu widmen. Und dann vielleicht auch noch, wären Sie alle gebildet im Thema Kapitalmarkt, Finanzwissen und Co., könnte man auch vernünftige Sachen auf die Beine stellen. Aber auch da ist der Wissensstand sehr unterschiedlich. Also in dem Fall, dass wir Finanzminister hatten, die teilweise gar nicht so viel davon verstanden haben, finde ich persönlich sehr kritisch, weil die Person sitzt in einer Position, die sehr viel Entscheidungsmacht hat. Und wenn die Person dann nichts vom Kapitalmarkt versteht, ist es natürlich kritisch. Ja. Also Politik ja, aber Vertrauen fassen wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, weil halt ein Spassettel das nächste Spassettel jagt.
Ich glaube, das waren sehr gute Worte zum Abschluss der Podiumsdiskussion. Ah, wir haben noch eine Frage, Entschuldigung.
Ich hätte anschließend noch eine Frage. Ich meine, wo wir jetzt gesprochen haben, klar, es ist so, zum Beispiel in Schweden, bei den Schweden und Schwedinnen ist es so, dass ein Teil der Pension hängt ab von der Performance des Kapitalmarkts. Ne? Also würde es hier nicht vielleicht auch hilfreich sein, wenn es so eine Art ein beratendes Expertengremium gibt, die jetzt also einfach rein empirisch feststellen würden, wie eben andere Volkswirtschaften vielleicht hier so Best Practice Beispiele vorgeben, die ja wirklich empirisch belegt sind. Ne? Die Schweden werden mehr Pension haben als wir.
Also ich kann versichern, es gibt es alles, insbesondere in den Fragen der Ausgestaltung von Pensionssystemen. Ja, PSU-Go versus kapitalgedeckt, Schwerpunkt Staatsfonds, Schwerpunkt zweite Säule, Schwerpunkt dritte Säule, der verschiedene Mix daraus. Alles tausendfach evaluiert, tausendfach datenmäßig unterlegt. Wenn du das heute pitcht, musst du ja eigentlich nur noch pitchen, das muss ja nur noch Cherrypicking machen, weil die Modelle sind alle up and running, alle errichtet. Es wäre mir kein Argument bekannt, was ich jetzt, also ich kam ins Stutzen, ich bin ja auch 30 Jahre eigentlich unterwegs, nicht 20. Aber es ist in dieser Pensionsdiskussion, ich weiß nicht, korrigiert mich, ob ihr einen anderen Eindruck aus den Gesprächen habt mit der Ministerialbürokratie. Da ist nicht ein einziges Argument nicht gesprochen, nicht ein einziger Datensatz nicht belegt, nicht eine einzige Präsentation nicht gehalten. Also ich glaube, am Datensatz fehlt es nicht. Es fehlt am politischen Willen tatsächlich. Ja. Es ist wirklich kein Wissensrückstand da. Ja. Ein bisschen neuen Spin hat die Diskussion jetzt bekommen, dann, wenn die Angst wieder mal groß wird an einem neuen Thema, das ist die Pflegeversicherung, ja, das ist so ein Thema, da kannst du jetzt alle die Themen neu spielen, aber es ist wirklich kein Thema der Datenerhebung, des Datenschatzes, der Interpretation, das ist alles vielfach durchgekaut.
Kurzer Zwischensatz, bevor wir zum Fritz gehen. Mit uns Journalisten spricht man in Österreich nicht politisch.
Nein, ich wollte nur ergänzen, im Übrigen ist es ja nicht nur in Österreich so, sondern in der Europäischen Union genauso. Also da gibt es ja auch wirklich keinen Plan für Pensionskassenregelungen etc. Und die Kapitalmärkte haben, wenn man dort mit irgendwelchen, jetzt nächste Woche habe ich einen Call mit irgendeiner DG für Finanzmärkte wegen MiFID 2 und die reden schon von MiFID 3, wurscht. Faktum ist, dass dort niemand wirklich am Kapitalmarkt interessiert ist und daher sind ja die europäischen Kapitalmärkte jetzt versus GDP so unter die Räder gekommen. Wenn man jetzt nur Market Caps anschaut, USA zu GDP und generell MSCI, wie sehr die dort anteilig gewonnen haben und wie sehr europäische Märkte unter Räder gekommen sind. Also es hat ja alles Gründe. Und das scheint auch kein Thema auf europäischer Ebene leider zu sein.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, unsere Zeit ist um. Es war eine spannende Diskussion. Vielen Dank, Lara. Vielen Dank, Kollegen, für die rege Teilnahme und die intensive Diskussion. Wir haben, nehmen wir das Positive mit, einen Rückenwind, was das Interesse für Kapitalmärkte betrifft. Jetzt gilt es, das zu tun, was wir als Marktteilnehmer tun können und was die Politik tun kann. Das werden wir jetzt in Zukunft sehen. Vielen Dank noch einmal für eure Teilnahme und Frank, ich darf an dich übergeben.
Danke.
So, das war's mit der Podiumsdiskussion. Danke an das Publikum für die tollen Fragen. Auch mir hat's riesig Spaß gemacht und ich glaube, es waren ein paar Calls to Action oder Ideas to Action dabei. Das war Teil 1 meiner Real-Life-Nachberichterstattung zum Zertifikate-Award. Diesmal habe ich nicht viel tun müssen, nur schon auf dem Podium selbst. Den Award selbst werde ich jetzt in den nächsten Tagen auf Basis meiner Mitschriften Real-Life nacherzählen. Kategorie für Kategorie, man kennt das ja aus den vergangenen Jahren. Und die Sondernummer, die kommt bald. Im Hintergrund hört man den Song Bullish Girl, Bearish Boy, unser Zertifikate-Song. Die Sängerin Felice und meine Wenigkeit haben das Ganze eingespielt. Tschüss und Baba. Certificate time or two. Bonus Express, cash or share it.